Ja, heute Morgen wollen wir fortsetzen, was wir bereits angefangen haben. Wir haben über das Leben einiger alttestamentlichen Personen gesprochen. Eigentlich im Schnellverfahren. Und jetzt sagt ihr, Moment, du hast doch dreimal über Abraham gesprochen, das ist gar nichts. Da hätte man eine ellenlange, eine sehr, sehr lange Serie rausmachen können. Wir machen das nur zusammenfassend und ich bereite eigentlich nur ein bisschen vor und für die Auslegung im Jakobusbrief und versuche ein bisschen mir Vorteil zu verschaffen, um euch mit bestimmten alttestamentlichen Personen wieder vertraut zu machen. Und jetzt sind wir bei Isaak angekommen und es ist einfach so ermutigend, diese Geschichten der Patriarchen, der Erzväter durchzulesen, zu studieren und zu erkennen, wie Gott in diesen Leben dieser Männer wirkt, wie die Verheißung nicht nur einem Abraham gegeben wird, sondern bestätigt wird in Isaak und an Jakob. Und von Jakob werden wir in den künftigen Predigten noch hören, über Israel. Und es ist so ermutigend zu sehen, wie unser Gott ist. Unser Gott ist ein Gott aller Lebenden. Und auch Abraham, Isaak und Jakob sind Lebende. Sie sind Glaubende gewesen. Und weil sie geglaubt haben, leben sie. Haben sie das Leben. Das macht Jesus sehr deutlich im Neuen Testament. Dass er nicht der Gott der Toten ist, sondern der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Normalerweise treten diese Namen auch im Dreiergespann auf. Und wir wollen sie trotzdem isoliert betrachten. Wenn wir heute zu dem Leben Isaaks kommen, dann stellen wir fest, dass über ihm eigentlich am wenigsten gesagt worden ist. Und doch gibt es genügend Stoff, um auch davon eine ganze Predigtreihe zu machen. Ich habe den Versuch unternommen, das einfach in eine Predigt zu tun, in einer einzigen Predigt. Und dabei werden nur als Gedankenstütze, ich werde es in drei Teilen tun. Einmal werde ich die Ereignisse um die Geburt Isaaks und seine Kindheit mich beschäftigen damit. Und als zweites die Ereignisse der Bundesbestätigung mit Isaak. Und als drittes die Ereignisse um die Weitergabe des väterlichen Segens an Jakob und an Esau. Als erstes wollen wir uns mit den Ereignissen um die Geburt Isaaks beschäftigen. Und das ist eigentlich nicht die Geschichte Isaaks, sondern die Geschichte Abrahams. Und trotzdem würdet ihr einwenden und wir als Westdeutsche oder in der westlichen Kultur sagen, das fängt mit dem Leben an, also müssen wir mit seinem Leben auch anfangen. Aber in der Bibel ist es so, dass das Leben Isaaks, die Geschichte Isaaks, die sogenannten hebräisch Toledot, die Generation, werden uns vorgestellt in 1. Mose 25. Unser Leben wird behandelt von 1. Mose 25 bis 1. Mose 35. Aber es wird schon viel früher von ihm berichtet und impliziert ist das schon darin, dass Gott dem Abraham eine Verheißung gibt und diese dreiteilige Verheißung, die besteht aus einer Land- und Volksverheißung eines Volkes, einer persönlichen Verheißung, einer persönlichen Segensverheißung und einer universellen Verheißung. Darin ist schon enthalten, dass Abraham ein Nachkommen haben muss. Kennen wir die Geschichte? Abraham geht mit 75 Jahren, wird berufen, das Land Haran zu verlassen. Erstmal seine Heimat Ur in Chaldea, macht Zwischenstation, bis dort auch Terach stirbt und dann macht er sich auf den Weg, er ist 75 Jahre alt und erhält diese Worte von Gott, die wir lesen in 1. Mose 12, 1 bis 3. Und er kommt in das verheißene Land und erwartet ganze 10 Jahre, ist 85 Jahre alt und es hat sich nichts getan in Bezug auf diese Verheißung, auf eine Nachkommenschaft. Und ihr wisst genau, wir haben darüber gesprochen, er wird ungeduldig. Dieser Abraham wird ein bisschen ungeduldig und auch seine Frau Sarai wird ungeduldig. Und sie haben gesagt, wir müssen dem ein bisschen nachhelfen. Uns ist ja eine Nachkommenschaft verheißen worden, also werden wir dem ein bisschen nachhelfen. Und ihr wisst, wie das geschehen ist durch die ägyptische Magd Hagar. wird dem Abraham tatsächlich ein Sohn geschenkt. Und zwar als er 86 Jahre alt ist, wird ihm Ishmael geboren. Nun, ihr Lieben, das allerdings war nicht das, was Gott im Sinn hatte. Und wir sehen, wie sich Gott dem Abraham offenbart. Und ich möchte, dass wir das nochmal aufschlagen und uns das nochmal anschauen in 1. Mose 17. Es vergehen weitere 13 Jahre. Mittlerweile ist Abraham 99 Jahre alt. Ja, und sein Erstgeborener, der Ismael, ist 13 Jahre alt. Da heißt es in 1. Mose 17, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm Jahwe und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. El Shaddai, haben wir gerade gesungen. Ich bin der Allmächtige. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Ich bin der Allmächtige. Ich kann tun, was immer ich will. Wandle vor mir und sei untadelig, und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Hier kommt es nochmal zu einer wiederholten Bundesbestätigung, und das Zeichen des Bundes, der Beschneidung, wird gegeben. Und hier kommt es auch zu dieser Namensveränderung von Abraham zu Abraham, Vers 5. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, weil er Vater vieler Völker, Vers 4, sein soll, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Nun, wir wissen, dass letztlich Abraham 8 Söhne hat. Ein von der Hagar, ein von der Sarah und 6 weitere von der Ketura, die er heiratet nach dem Tod seiner Frau Sarah. Als sie mit 127 Jahren stirbt, ist er bereits 137. Und er zeugt, nachdem er 137 Jahre alt ist, noch 6 weitere Söhne. Nun, hier heißt es in Vers 8, und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben. Dir und deinem Samen. Okay, was denkt Abraham sich? Oh, das wird mein Sohn Ishmael sein. Nun, das wird alles korrigiert hier. Denn in Vers 15 lesen wir, Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarah nicht mehr Sarah nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Schaut euch Vers 17 an. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und vielleicht habt ihr in Erinnerung, Moment, war das nicht Sarah, die da lachte? Ja, das sehen wir auch noch ein Kapitel weiter. Aber zunächst lacht Abraham erstmal. Warum lacht er? Freut er sich einfach so, dass er lacht? Nein. Wenn wir mal nachlesen im Römerbrief, Kapitel 4, bitte schlagt das mal ganz kurz auf, da machen wir kurz einen Ausflug. In Römer Kapitel 4 sagt Paulus von Abraham und Vers 18, er hat da, und das ist die Folge jetzt, nach diesem Lachen, er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Erinnern uns ja, Abraham wird herausgerufen, er soll sich den Sternenhimmel anschauen, und er glaubte Gott. Er glaubte ihm, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so heißt es in Kapitel 4, Vers 19, und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Ja, er hat sich schon als tot, also körperlich tot gesehen sozusagen, in Bezug auf seine Fortpflanzung, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Das ist ja, warum Sarah auch lacht. Sie sagt, Mensch, mir geht das gar nicht mehr nach der Weise der Frauen. Wie soll ich denn jetzt noch schwanger werden? Und Abraham glaubte. Er lacht zwar, aber er glaubt dem Herrn. Und so heißt es dort in Vers 17, er fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und dann kommt diese Frage, ist es nicht so ein bisschen fragend, ach, dass Ismael vor dir leben möchte, bringt er da zum Ausdruck. Weil es ist so ein Zögern im Moment noch da bei ihm, das sich aber wirklich in Glauben verwandelt, weil er glaubt seinem Gott. Weil Gott sagt dann weiter, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Denn also hier ist die Ankündigung der Geburt von Isaak. Hier wird also auch schon mal der Name Isaak erwähnt. Und der Name Isaak bedeutet was? Kommt von einer Wurzel, das bedeutet, er lacht. Okay? Dieser Name hat also mit diesem Verhalten von Abraham und Sarah zu tun. Ein Kapitel später, in Kapitel 18, haltet eure Schrift einfach offen, das ist wichtig, dass ihr mitgeht, bekommt Abraham Besuch. Und ihr erinnert euch an diesen Besuch, der Herr selbst kommt, Jahwe selbst kommt, als ein Mensch erscheinend und zwei weitere Engel, die auch als Mensch ihm als Mensch erscheinen und er das gar nicht erstmal zunächst realisiert, dass hier der Herr selbst erscheint. Aber es ist der Herr selbst, der hier dem Abraham offenbart, dass er einen Sohn haben wird. Vers 9, fragen diese Männer nach Sarah. Abraham antwortete, sie ist drinnen im Zelt. Vers 10, da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Hier geht es wieder um Isaak. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Wisst ihr, als ich so in meine Jahre kam, haben Leute auch immer gespottet. Na, Dieter, möchtest du nicht noch einen Nachwuchs haben? Ich sage, Mensch, ich bin fast so alt wie Abraham, habe ich gesagt. Und man wurde immer mit Späße gemacht. Ja, man fängt immer an zu lachen. Aber hey, ich bin nicht so alt wie Abraham, aber hier sollen die beiden Alten im Alter von 90 und 100 noch einen Sohn haben. Also darum lachte sie in ihrem Herzen. Nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach Jahwe zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte Jahwe etwas zu wunderbar sein? Und jetzt nochmals, zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Also es war nicht nur einmal, dass irgendwie Abraham in Kapitel 17 Aussätze hatte und da irgendwas verstanden hat, was nicht wiederholt wird, sondern Gott wiederholt seine Ankündigung. Er macht das meistens zwei, dreimal. Und das ist oft so, dass wir, auch wenn irgendwas sehr wichtig bezeugt werden muss, dann bezeugt es immer auf zwei oder drei Zeugen. Aber er bezeugt sich des Öfteren. Gott tut nicht irgendwas, was er nicht ankündigt. Und Sarah leuchtet Vers 15 und sprach, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Ja, wir wissen, hier ist der Allmächtige, der allwissende Gott, der genau weiß, was vor sich geht. Und wir sehen die Geburt dann in Kapitel 21. Ja, Kapitel 19 sehen wir dann die Rettung von Lot und Sodom und Gomorra, sowie auch die incestuöse Sünde zwischen Lot und seinen Töchtern. Und dann Kapitel 20 kommt Abraham zu Abimelech und 21 wird dann geboren. Ich lese aus Kapitel 21 und Vers 1. Und Jahwe suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und Jahwe handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, der ihm Sarah gebar, den Namen Peter. Isaak. Selbstverständlich Isaak, weil er das tut, was sein Gott sagt. Und wir sehen, dass Gott zuverlässig ist in dem, was er verheißt. Das führt er auch aus. Und das ist immer noch so. Gott ist unwandelbar, er ist der gleichbleibende Gott. Und Abraham beschnitt Isaak, und auch das wurde das Bundeszeichen in Kapitel 17, war die Beschneidung. Und das geschieht am achten Tag. Wissenschaftlich festgelegt ist das der Tag, wo die Blutgerinnung am höchsten ist. Der optimale Tag, und Wissenschaftler sagen heute noch, das ist der Tag, acht Tage ist optimal. Ja, obwohl heute bei Maischberger im Fernsehen darüber heftig diskutiert wird, dass es ja Kindesmisshandlung wäre, Kinder beschneiden zu lassen, ist das der optimale Tag. Als er acht Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war 100 alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und jetzt achtet mal darauf, was in Vers 6 steht. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Wir können uns das vorstellen, oder? Oma kommt mit einem Enkelkind, sagen alle, oh, was war aus dein Enkelkind, ist ja süß. Nein, das ist mein Kind. Erzähl mir doch keine Witze, das ist dein Kind. Wir können uns das so gut vorstellen. Das ist ein Lachen. Oma muss noch mal stillen, Oma muss noch mal dieses Kind versorgen. Und wir sehen tatsächlich, dass Sarah stillt. Schaut einmal weiter in diesen Text. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Und wir alle schmunzeln ein bisschen darüber. Aber so ist es geschehen. Und das glauben wir. Das ist keine Fiktion, das ist keine erdachte Geschichte, keine Legende, wie sie heute von modernen Theologen so angesehen wird. Das ist irgendwie, was sich aus die Legende des Isaaks. Nein. Dies ist tatsächliche Geschichte, wie sie stattgefunden ist. Historische Geschichte. Historisch. Doppelt gemoppelt. Historische Geschichte. Und ihr Lieben, und dann in Vers 8 heißt es, das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Und die Juden, es war durchaus denkbar, dass er bis dahin schon 3 Jahre alt war. Die haben zwischen im zweiten und dritten Lebensjahr wurden die abgestillt. Und hier gibt Abraham ein großes Fest. Und jetzt achtet mal drauf, kommt ein anderes Lachen, ein sehr intensives, spottendes Lachen in Richtung Sarah und auch Isaak. Schaut mal Vers 9. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Und dieses Mutwillentreiben ist eine sehr intensivierte Form des Lachens, des sich lächerlich Machens. Er macht sich lächerlich. Wahrscheinlich über die alte Oma, die mit ihrem Kind da noch rumläuft und diesem Isaak. Wir sehen eine gewisse Feindschaft, die es bereits schon gegeben hat, in dem Moment, als Hagar schwanger wurde. Da stichelte sie nämlich ein bisschen und machte sich ein bisschen ließ sich herab über ihre Herrin, über Sarah. Ihr erinnert es, dass Sarah demütigt dann auch die Hagar, sodass Hagar flieht vor ihr. Okay? Ihr erinnert euch an diese Geschichte. Hier sehen wir also, ein tatsächlicher Sohn ist geboren, er heißt Isaak und er wird auf eine ganz besondere, übernatürliche Art und Weise geboren. Und wisst ihr, was das ist? Das ist die erste Erfüllung, die wir auch sehen, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Er verspricht Abraham und er sagt immer wieder, wie ich Abraham geschworen habe. Ich habe euch darauf aufmerksam gemacht. Gott hat sich selbst mit einem Eid verpflichtet, das zu tun, was er gesagt hat. Deshalb hat er bei sich selbst geschworen. Diese Geburt ist im Gewissen eine übernatürliche Geburt. Nicht in dem Sinn, dass Abraham außen vor gelassen wird, sondern dass diese beiden, obwohl sie erstorbene Leiber hatten, einen Sohn haben durften. Nun, Paulus greift diese Sache auf im Galaterbrief. Und da sagt er, nachdem er schon darüber gesprochen hat in Kapitel 3, dass wir durch den Glauben alle Abrahams Kinder sind, denn Abraham ist der Vater aller Gläubigen, da heißt es in Kapitel 3, Vers 7, die aus Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Kapitel 3, Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und, hört mal gut zu, nach der Verheißung seid ihr Erben. Hey, wir haben bei der universellen Verheißung an Abraham festgestellt, dass Abraham sollte gesegnet werden, in seinem Samen sollten gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und der Galaterbrief und Paulus sagt, die Schrift hat dem Abraham vorher schon das Evangelium verkündigt. Das Heil sollte auch zu den Heiden gehen, zu den Nationen. Und so sind wir durch den Glauben Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Weiter führt er diesen Gedanken in Kapitel 4. Da sagt er in Vers 28, und da komme ich auf Isaak zu sprechen, denn wir wollen ja Isaak auch betrachten, aber da heißt es, wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Wir Gläubigen, die wir gerettet sind, wir sind nach der Weise Isaak Kinder der Verheißung. Nun, was bedeutet das? Auf welche Art und Weise? Auf eine übernatürliche Art und Weise, so wie einst Isaak geboren wurde, von einem 100-jährigen Vater gezeugt, von einer 90-jährigen Oma, nicht nur geboren, sondern auch gestillt und großgezogen. So wurden wir auf übernatürliche Art und Weise Kinder der Verheißung. Diese Verheißung erfüllt sich, die an Abraham gegebene Verheißung erfüllt sich in dir und in mir, wenn wir Glauben haben. Wenn Gott uns diesen Glauben schenkt, dann nur, weil es auf übernatürliche Art und Weise geschehen ist. Okay? Es ist nicht so, dass wir sagen, na gut, ich entscheide mich mal, ich werde mal kurz glauben, sondern der Glaube ist eine was? Eine Gabe Gottes. Der Epheserbrief macht das so wunderbar deutlich in Kapitel 2. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes. Nicht mal der Glaube selbst ist etwas, was wir selbst tun, sondern es ist etwas, was von Gott uns geschenkt wurde. Warum? Weil Paulus sagt, wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen. Was kann ein Toter tun, ihr Lieben? Nichts. Ich sage immer wieder. Ja, als Rettungssanitäter damals auf dem Alaska Highway, wenn ich zu Unfällen gekommen bin, habe ich versucht, mit Toten zu sprechen, weil wir herausfinden mussten, ob die wirklich tot sind. Keine Reaktion. Es gab keine Reaktion. Tote reagieren nicht. Es braucht ein übernatürliches Werk. Und dieses übernatürliche Werk geschieht an uns, wenn wir glauben. Wenn du glaubst, das, was die Schrift sagt und wie die Schrift es sagt, dann weißt du, dass der heilige, lebendige Gott in dir gewirkt hat und dass du ein Kind der Verheißung bist nach der Weise Isaaks. Ist das nicht wunderbar? Wenn du glauben kannst, was Gott sagt in seinem Wort, wenn du nicht sagst, oh, hier muss ich einen Abstrich machen. Ich kann ja einiges aus der Schrift glauben. Ich glaube, dass es Jesus gegeben hat. Und das glaubt eigentlich jeder. Jeder Historiker glaubt eigentlich, dass es Jesus gegeben hat. Aber dass du glauben kannst, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist, der fleischgewordene Gott, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch gleichzeitig ist, das ist nicht dein Intellekt, der es mitgeteilt hat. Du warst nicht so schlau, dass du das selbst herausgefunden hast, aufgrund deines Studiums, sondern Gott hat es dir offenbart. Das ist diese übernatürliche Art und Weise, wie Gott dich wiedergeboren hat, geboren hat zum Leben von oben herab. Eben, und deshalb wird dieses Bild des Geborenen auch benutzt, weil als Kind gebe ich keine Bestellung auf. Ich sage nicht, ich möchte geboren werden. Wir können als Kinder nichts tun. Und deshalb wird dieses Bild gebraucht, um die Souveränität Gottes darzustellen. Gott tut, was er verheißt. Glaubt ihr, dass Gott damals gewusst hat, wie du und ich heißt, als Kinder der Verheißung? Absolut. Er kannte unseren Namen. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Er kannte uns. Er wusste genau, dass wir seine Kinder sein würden, weil er das so bestimmt hatte. Nun, auf diese Art und Weise vergleicht Paulus das. So wie ein Isaak geboren wird in einem unmöglichen Zustand und sagt, Oma soll noch mal schwanger werden? Geht nicht. Doch, es geht. Ich bin Gott, der Allmächtige, 1. Mose 17,1. Ich bin El Shaddai. Und ich bin El Elyon, wie wir auch gesungen haben, der Allerhöchste. Das heißt, ich bin der Souveräne, ich bin erhaben, ich mache, was ich will. Und das ist das Wunderbare, wenn wir sehen, dass Gott hier der Handelnde ist in der Geschichte der Erzväter. Und die Erzväter haben, wie wir alle auch, irgendwo geistlichen Schatten, oder? Wir haben bei Abraham gesehen, wie er gesündigt hat, wiederholt gelogen hat, betrogen hat, wie es schwach wurde, schon gewisses schwächelte in seinem Glauben, aber nie aufgehört hat, dem Herrn, seinem Gott, Jahwe Gott, zu vertrauen. Und so sehen wir in den Ereignissen um die Geburt Isaaks und in seiner Kindheit Gottes souveränes Handeln. Wir sehen eine einsetzende Verfolgung, die auch von Paulus aufgegriffen wird. Ich glaube, ich habe keine Zeit, das alles aus dem allen nachzugehen. Aber da heißt es in Galater 4, Vers 29, doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, wer ist das? Ismael, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Okay? Die aus dem Fleisch Geborenen verfolgenden, die aus dem Geist Geborenen. Aus dem Fleisch geboren war Ismael, weil Sarah und Abraham wollten nachhelfen. Die haben gesagt, wir haben immer noch keinen Sohn, jetzt lass uns mal das über die Hagar bewerkstelligen. Er ist der aus dem Fleisch Geborene. Und der Fleischgeborene kommt jetzt hier in diesem Kapitel, wie ich es gesagt habe, mit diesem intensivierten Hohn und Spott. Okay. Wir sehen auch, dass die Nachkommen Ismaels, ihr Lieben, es ist überhaupt nicht bestätigt, dass die Muslime von Ismael absterben. Das wird vielfach behauptet. Wenn wir die Enzyklopädien der Islamisten durcharbeiten, dann stellen wir fest, dass selbst sie sich da nicht sicher sind und das verneinen. Aber die Nachkommen Ismaels sind Feinde Israels. Die arabischen Städte, die arabischen Völker, die sich aus der Nachkommenschaft Ismaels ergeben, verfolgen den im Geist Geborenen, das heißt den Nachkommen Isaaks. Okay. Wenn wir jetzt sein Leben weiter verfolgen, gibt es natürlich, wie in allen Berichterstattungen, auch Lücken. Wir sehen ihn dann als Knaben und wir haben ganz kurz über diese Geschichte gesprochen in Kapitel 22, als Abraham von Gott den Auftrag erhält, seinen Sohn, den er liebte, zu opfern auf dem Berg Moria, an dem Ort, den Gott ihm zeigen würde. Und müsst ihr euch einmal vorstellen, was das auf diesen jungen Knaben, er ist noch dort im Knabenalter, er ist in der Lage, schon Dinge zu tragen, aber er kriegt das mit. Er sieht das Vorbild seines Vaters, wie der Vater im Gehorsam gegenüber Jahwe alles gibt, sogar das Leben, sein eigenes Leben. Und auch hier wissen wir, dass Satan ist ja der Affe Gottes, der afft alles nach. Bei den Muslimen ist es so, dass nicht Isaak geopfert wurde, sondern Ismael. Und nur wird die Geschichte dort ein bisschen verändert, dass die Muslime behaupten, dass das Messer stumpf wurde, dass Abraham benutze, oder Ephraim, sagen sie ja, dass das Messer stumpf wurde und dann auch dieser Mord abgewendet wurde und Gott ein Lamm zur Verfügung stellte, wo es hier allerdings von einem Widder die Rede ist. Nun, er kriegt das alles mit. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das sich auf diesen jungen Mann auswirkt. Wie er erzogen wird durch das Vorbild seines Vaters. Und trotzdem stellen wir immer wieder fest, es gibt große Lücken und große Schwierigkeiten und Sünde auch in seinem Leben. Wir sehen auch die Sünde seines Vaters, der gelogen hat in Bezug auf Sarah und zweifach und zweimal ausgegeben hat, dass sie die Schwester wäre. Auch das tut ein Isaak, als er zu Abimelech kommt, lügt er sogar noch ein bisschen mehr, denn es ist nicht nur eine Halbwahrheit, die er dort sagt, sondern Denn Sarah war ja tatsächlich eine Halbschwester von Abraham, aber hier ist überhaupt keinerlei Verbindung vorhanden und Isaak lügt in Bezug auf Rebekka. Und er gibt einfach an, dass sie seine Schwester wäre, um seiner selbst willen. Nun, trotzdem sehen wir, nach der Geburtsankündigung erfüllt Gott seine Verheißung. Er lässt also diesen Isaak ins Leben kommen und dann sehen wir ihn als denjenigen, der aufwächst, der das kompromisslose Leben seines Vaters erlebt. Das nächste, was wir sehen, ist, Kapitel 23 stirbt seine Mutter. Ihr wisst, sie wird 127 Jahre alt. Er ist gerade 36 Jahre alt geworden. Vielleicht könnt euch einige jetzt vorstellen, wie das ist, wenn man als 36-Jährige die Mutter verliert. Er war so ein bisschen auch so, er liebte wohl seine Mutter ganz besonders. Vielleicht hat er deshalb nachher auch eine Vorliebe für Esau gehabt. Ich weiß es nicht genau, das wollte er vielleicht ausbaden, keine Ahnung. Aber hier ist es so, sie stirbt. Sie ist 127 Jahre alt, er ist 36 Jahre alt. Und Abraham sorgt jetzt vor. In Kapitel 24 sehen wir, dass Abraham sich Gedanken macht darüber, über seine Nachkommenschaft. Er hat gesagt, Mensch, der ist hier bei uns auf unserem Hof, da gibt es keine Frauen und Frauen aus Kanaan kommen nicht in Frage. Das hatte Abraham sehr wohl begriffen. Warum? Weil er wusste um den Fluch über die Kanaaniter. Er wusste, dass sie ausgerottet werden sollten, dass das in diesem Fluch, der ja über Ham ausgesprochen wurde oder beziehungsweise über Kanaan ausgesprochen wurde, als Ham in das Zelt Noahs ging, das war ihm vollkommen bewusst. Er sollte sich keine Frau aus dem Land der Kanaaniter nehmen. Und dazu gehörten alle Stämme, die Pherisiter, die Hiviter und die Amoriter und alle, wie sie da genannt werden, er sollte sich keine Frau von diesen Stämmen nehmen. Nun, er schickt seinen treuen Diener, Eliezer, und zu seiner eigenen Verwandtschaft. Das ist interessant, um seinem Sohn Isaak eine Frau zu holen. Und wunderbare Geschichte, können wir leider nicht ganz durchgehen, aber diese Frau willigt ein. Ja, es ist nicht nur so, dass sie abgeschleppt wird, ohne dass sie einwilligt, sie willigt sogar ein. Sie sagt, ja, ich möchte mit diesem Mann gehen. Und das Nächste, was wir sehen am Ende von Kapitel 24, ist interessant. Da sehen wir Isaak in Vers 62. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Ich finde das eine sehr interessante Bemerkung, weil Isaak schneidet bei den Kommentatoren in der Regel nicht sehr gut ab. Ja, er wird als ein sehr schroffer und profaner und weltlicher Mensch dargestellt. Viele Kommentatoren lassen sich dazu verleiten. Ja, er hat definitiv seine Schwächen, das sehen wir ja wiederholt, aber er geht auf diesem Feld, um zu beten. Und er blickte auf und er sieht die Kamele und wer kommt da an? Seine Braut, Rebekka. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah. War ja gerade gestorben, und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Und er ist jetzt 40 Jahre alt und er heiratet. Okay? Und es ist interessant, auch hier sehen wir, dass Rebekka unfruchtbar ist. Vielleicht könnt ihr das nicht so nachvollziehen, wenn ihr Kinder habt, aber auch die beiden müssen 20 Jahre warten. Sie ist unfruchtbar. Und Isaak, so erfahren wir in Kapitel 25 und Vers 21, Isaak aber bat Jahwe für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Jahwe ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Das ist, wenn sie bereits 60 sind. Okay? Mit 40 heiratete, 20 Jahre später bekommen diese beiden die Zwillinge Esau und Jakob. Ja, Ismael wurde insgesamt 137 Jahre, heißt es dort. Isaak, und das finde ich so interessant, über den wir eigentlich am wenigsten wissen, wird 180 Jahre alt. Und er wird schon mit seinen 137 Jahren, er ist tatsächlich auch 137 Jahre alt, als es zu dem Segen kommt, er denkt, ich bin schon so alt, ich kann nicht mehr richtig gucken, er war blind, er war mindestens 43 Jahre fast blind. Ja, es ist nicht so, dass er überhaupt vielleicht so, dass er noch ein paar Umrisse sehen konnte, wir wissen nicht, aber er konnte zumindest seine Söhne nicht mehr identifizieren, er musste das erriechen und ertasten, wie bei dem Segen, aber er war blind. Und er war für 43 Jahre, hat er gedacht, Mensch, ich sterbe, ich bin beim Sterben oder am Sterben und ich muss jetzt den Segen aussprechen über meine Kinder, den Segen der Patriarchen, der väterliche Segen, der an die Kinder geht. Und übrigens sind seine Kinder, Isaak und Jakob, bereits 77 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja, wenn einem das erstmal so in den Sinn kommt, was, 77 Jahre und Jakob ist noch nicht verheiratet. Esau hatte schon sich Frauen genommen und zwar von den Kanaanitern und wir lesen, dass sie der Familie sehr viel Herzeleid verbrannt. Schaut einmal in Kapitel 26, Vers 34. Lesen wir von Esau. Als aber Esau 40 Jahre alt war, nahm er Judith zur Frau, die Tochter Beris des Hethiters, das sind Kanaaniter, und Baschmat. Er nahm gleich zwei, er war ein Bigamist. Dann später nimmt er noch eine Frau dazu, die Tochter Elons des Hethiters. Die bereiteten Isaak und Rebekka viel Herzenskummer. Okay. Könnt ihr euch also vorstellen, das war nicht sehr leicht für ihn. Und da sind verschiedene Dinge, die passiert sind und auf die gehen wir auch beim nächsten Mal ein. Ich kann die jetzt noch nicht alle ausführen. Der Verkauf des Erstgeburtsrechts von Jakob an seinen Bruder Esau. Aber in Kapitel 25, schlag das mir bitte auf, Kapitel 25 sehen wir, dass Abraham seinen gesamten Besitz, alles was er besaß, an wen abtrat? An Isaak. Schaut mal in Vers 5. In den Versen 1 bis 4 sehen wir noch die Kinder, beziehungsweise die Vermählung mit Ketura und dann die Kinder von der Ketura. Aber in Vers 5, und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Okay. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg, nach Osten in das Morgenland. Okay. Dann sehen wir die Lebenszahl. Die Zahl seiner Lebensjahre waren 175. Er wurde 175, Isaak 180 und Jakob 147 Jahre alt. Aber jetzt in Vers 19 beginnt eigentlich die Geschichte. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. So eigentlich, das war schon eine Extended Version, eine erweiterte Version von seiner Kindheit. Aber hier kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt, wie wir die Bundesbestätigung sehen mit dem Herrn, wie der Herr sich ihm offenbart. Wir lesen also in Vers 19, Kapitel 25, Vers 19, dies ist die Geschichte, also die Toledot, wie das im Hebräischen heißt, Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramiters aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Okay, und dann sehen wir, dass er ins Gebet geht und in Vers 25 nochmal und Isaak in der zweiten Hälfte, Isaak war 60 Jahre alt, als ihm dann Jakob und Esau geboren wurden. Und dann sehen wir in Kapitel 26, Vers 1, es kam eine Hungersnot. Knapp 100 Jahre davor erlebte Abraham die Hungersnot, die ihn veranlasste, wohin zu gehen? Nach Ägypten. Jetzt kommt eine weitere Hungersnot, und das ist nicht ungewöhnlich im Land Kanaan. Da heißt es, es kam eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Dem hatte auch schon sein Vater einen Bund geschlossen. Vers 2, da erschien ihm Jahwe und sprach, reise nicht nach Ägypten. Okay, bleib hier. Sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und ich will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Hört gut zu in Vers 4, und ich will deinem Samen mehren wie die Sterne des Himmels. Kennen wir das irgendwoher? Kennen wir alles von Abraham. Und ich will deinem Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Wir finden also genau die Bundesbestätigung hier an dieser Stelle. Zum ersten Mal. Und das geschieht noch ein zweites Mal. Und zwar der Grund dafür, weil Abraham, Vers 5, meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzung und meine Gesetze gehalten hat. So kommt er nach Gera. Und mit den Philistern kommt er auch so ein bisschen ins Gehege. Er baut dort Brunnen und die Philister beanspruchen, das ist unser Wasser, das wir hier haben. Drei Brunnen baut er, zweimal werden ihm die Brunnen weggenommen sozusagen. Und am dritten, den er Rechebot nannt, sagt er, nun hat der Herr Jahwe mir einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Dort zog er hinauf nach Beersheba. Das ist übrigens da, wo auch sein Vater gehaust hat. Wir müssen Hausen sagen, weil sie waren halb Beduinen. Sie zelteten, gehen in Zelte und nach einer gewissen Zeit setzen sie sich wieder in Bewegung. Und Vers 24. Und Jahwe erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Und das ist das zweite Mal jetzt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinem Samen mehren. Um Abrahams, meines Knechtes willen. Und die Reaktion ist, er baute dem Herrn einen Altar und rief den Namen Jahwes an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Das ist das Zeichen, dass sie sich da erstmal festsetzen wollen. Und wir sehen, wie Gott sich zu seinem Wort stellt, wie er seine Worte einhält gegenüber seinem Knecht Abraham. Und hier ist die Erfüllung in seinem Sohn Isaak. Wir lieben, da diese Verheißung, der Verheißung des Abrahams nicht nur ähneln, sondern die gleichen sind, dieselben sind, so müssen sie jetzt, muss auch Isaak eine Nachkommenschaft haben. Und wir haben gesehen, diese Nachkommenschaft, die kommt. Und es ist interessant, wenn wir darüber nachdenken, wie angekündigt wird, und zwar, wem wird es angekündigt? Der Rebekka, dass zwei Nationen in ihrem Bauche sind. Ja? Da gab es nämlich ein Gerangel, wir gehen da beim nächsten Mal noch drauf ein. Da gab es dieses Gerangel und ihr wird geoffenbart, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Dass zwei Nationen in ihrem Bauche sind. Okay? Gott bestimmt auch durch sein souveränes Handeln, und das muss ich jetzt einfach ganz schnell zusammenfassen, indem er Kapitel 27, der Isaak, segnet, und zwar den Verkehrten. Er will den Verkehrten segnen, wollen wir es so sagen. Es ist interessant, trotz der Offenbarung, die Isaak hatte, versucht er, seinen Sohn Esau zu segnen. Schaut einmal Kapitel 27. Da heißt es in Vers 1, und es geschah, als Isaak alt war. Ja, wir nehmen an, dass es so um die 137 Jahre alt ist und seine Augen dunkel. Wir können das errechnen, weil wir wissen, wie alt Josef ist, als er vor dem Pharao steht. Und Josef ist der zweitjüngste Sohn Jakobs. Er ist 30 Jahre alt und Jakob kommt mit 39 Jahren, beziehungsweise als als er 139 Jahre alt ist, nach Ägypten und lebt dort noch bis zu seinem Lebensende, als er 130 ist. Ja. Und ja, und wir können das errechnen, dass er 77 Jahre alt ist, der Jakob, und Isaak 137 Jahre. Seine Augen waren also jetzt schon dunkel, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun sein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Boden und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und breite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bring es mir ein herein, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Und hier ist der Versuch eigentlich, den Esau zu segnen, obwohl ihm offenbart wurde, dass Jakob der Gesegnete sein soll. Und trotz seines Zögerns und trotz dieses Betruges ist Gott in all dem souverän, sodass letztlich Jakob gesegnet wird. Ja? Und auch wird von Isaak gesagt, dass er das im Glauben tut, dass er im Glauben, Hebräer 11, Vers 20 heißt es, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Und ganz offensichtlich wird Isaak überführt, er weiß genau, der Gesegnete ist Jakob. Und er segnet ihn letztlich auch, und es kommt ja auch heraus, dass Jakob betrogen hat. Trotzdem sagt er, dieser Segen bleibt. Wenn ihr nachschaut mal in Kapitel 27, Vers 33, sagt er, dass er auch gesegnet bleiben wird. Dort im letzten Teil des Verses, in 33. Und der Segen geht also an Jakob über, und wir werden das auch beim nächsten Mal sehen, dass die Bundesbestätigung auch an Jakob geht, dass diese Worte, die dem Abraham gegeben worden sind, die Verheißung, die dem Abraham gegeben worden sind und bei Isaak bestätigt worden sind, so auch an Jakob, an Israel weitergeleitet werden und auch bestätigt werden. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie Gott Geschichte macht. Trotz aller Zögern, trotz aller Sündhaftigkeit, trotz des Betruges, ja, dass Jakob seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abluchst und dann auch den Segen stiehlt, macht Gott Geschichte in seiner Souveränität. Und selbst Ungehorsam und Sünde können Gottes Wege nicht vereiteln. Gott steht über all dem. Und das ist das Wunderbare, wenn wir das realisieren. Kein Mensch kann je die Ratschlüsse Gottes vereiteln. Egal, was er tut. Und selbst wenn Paulus davon spricht, dass alles, was wir tun, uns zum Besten dienen muss, gebraucht Gott sogar unsere eigene Sündhaftigkeit letztlich zu unserem Besten. Das ist keine Legitimation für Sünde, aber Gott macht es so. Gott ist absolut erhaben über all dem, über die Geschichte. Und Geschichte muss auch so letztlich laufen, wie er das will. Und hier ist ein wunderbares Vorbild dafür, wie wir das verstehen dürfen. Und wenn wir mit humanistischen und menschlichen Gedanken gut herangehen, dann sagen wir, ach, das ist ja völlig unfair, das geht nicht. Wollt ihr Fairness? Dann kommen wir alle in die Hölle. Oder wollt ihr den Willen Gottes? Dann ordnet euch diesem Wort unter. Hier wird es sehr deutlich. Gott hat einen Plan. Gott will Abraham, er will Isaak und er will Jakob segnen. Und das tut er. Und deshalb entsteht aus seiner Verheißung tatsächlich eine Nation, und deshalb kommt aus seiner Linie, so sehr wie Satan diese Linie auch zerstören wollte, kommt der Messias, und der universale Segen kommt und hat Einfluss auf uns, die Heiden. Und das, ihr Lieben, weil das Volk Israel ungehorsam ist und sie nicht glauben, haben wir das Vorrecht, wir werden mit in die Segnung hineingenommen. Es ist ein wunderbarer Plan Gottes. Und Isaak, ja, er tut es im Segen, heißt es, er spricht diesen Segen in Bezug auf die zukünftigen Dinge aus. Und ihr Lieben, und ihr könnt die Geschichte, lest mal die Geschichte nach. Rebekka ist eigentlich die Gottlosere in meinen Augen. Sie, ihr Lieblingssohn Jakob, den sie verwöhnt hat, den will sie ja natürlich den Segen gönnen, weil sie gehört hat, der Vater will jetzt den Esau segnen. Und Isaak hatte Parteiung ergriffen. Er hatte einen Vorzug für Esau und Rebekka liebte Jakob. Und so kommt es da schon zu Spannung. Aber dieser Jakob muss letztlich fliehen nach Paddan Aram, nach Mesopotamien zu seiner eigenen Verwandtschaft, als sein Vater 137 Jahre alt ist und kommt nach 20 Jahren zurück und sein Vater lebt immer noch. Und zwischenzeitlich hat sein Sohn Jakob ihm 12 Söhne geboren, 11 dort in Mesopotamien. Und das 12. Kind, den Benjamin, auf dem Weg, als Rahel stirbt. Und er ist 157 Jahre alt und er lebt weitere 23 Jahre mit seinen Nachkommen, mit seinen Enkelkindern, vermutlich sogar seinen Urenkelkindern und auch seiner Enkeltochter. Er hat ein gesegnetes Leben am Ende seines Lebens, und das ist Kapitel 35. Lesen wir, Isaak wurde 180 Jahre alt und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Wenn wir das Leben Isaaks uns anschauen, dann können wir nur eine Schlussfolgerung machen, und zwar ist die: Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Und das ist etwas, was wir können niemals diesem Mann irgendwelche tollen Dinge zuschreiben. Es ist Gott, der treu ist. Und Gott verherrlicht sich, indem er seine Pläne durchführt, trotz all der Zukurzkommnisse dieses Mannes. Leute, das sollte für uns Ermutigung sein. Und ich weiß, wir sind immer sehr kritisch gegenüber solchen, ich höre das oft, wie kann das Mann Gottes sein? Ja, meistens hören wir das bei David. Wie kann das ein Mann Gottes sein? Ich frage euch, wollt ihr, soll euer Leben veröffentlicht werden in der Schrift? Meldet euch bei mir. Fragen wir Gott, ob er nochmal ein Kapitel zuschreibt und euch damit reinnimmt. Leute, wir sind realistisch. Die Bibel ist realistisch. Sie zeigt uns, dass sie das wahre Wort Gottes ist. Ja, wenn das Menschenwort gewesen wäre, dann hätten sie gesagt, lasst uns mal diese Sachen rausstreichen, das passt nicht. Die Leute werden nicht an Gott glauben. Doch, wir glauben, weil sich Gott unser annehmen muss. Die Erzväter waren Menschen wie du und ich, sie waren schwach, sie waren sündig, aber sie glaubten Gott und sie ehrten Gott. Und das war das Muster ihres Lebens, sie glaubten Gott und deshalb wurden sie gerettet. Deshalb erwähnt immer wieder das Neue Testament auch und im Alten Testament, er ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Er hat die Erzväter geliebt und er hat sie gesegnet. Ihr seid Teil dieses Segens. Wir, ihr Lieben, sagt Paulus, wir Brüder, sind Kinder deiner Verheißung nach der Weise Isaaks. Das ist für mich so ermutigend, das zu sehen, dass Gott uns gerettet hat, auf diese übernatürliche Art und Weise. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Da ist nicht der geringste Boden zum Selbstlob oder zur eigenen Ehre. Ihm sei alle Ehre. Das haben wir schon in der Schriftlesung heute Morgen gelesen. Nicht uns, sondern dir sei die Ehre. Dafür wollen wir Ihnen jetzt danken. Lass uns auch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Geschichte, die nicht nur irgendwelche Geschichten oder erdachten Geschichten sind, sondern tatsächliche Geschichte ist, tatsächlich so geschehen sind. Danke, dass du uns den Glauben schenkst, dass wir all diese Dinge glauben können und auch sehen dürfen, wie präzise dein Wort ist, dass all diese Verheißungen, all diese Zahlen und all diese Zusammenhänge genau aufgehen, dass es keinen Angriff gibt gegenüber deinem heiligen Wort. Und das, was du verheißt, das wirst du wahrmachen, auch in Bezug auf die anderen Punkte der Bündnisse. Du wirst das alles wahrmachen. Ja, und du wirst auch dein ungehorsames Volk Israel, das jetzt in Bezug auf das Evangelium in Feindschaft mit dir steht, du wirst dieses Volk eines Tages erretten. so wie wir schon erwähnt haben heute Morgen, sie sind Geliebte um der Väter willen, weil du deine Verheißung wahrmachen wirst. Ja, und wir glauben daran, wir danken dir, dass wir Teil dieser Verheißung geworden sind, dass wir Kinder der Verheißung sind durch den Glauben. Wir lieben dich dafür und preisen deinen Namen. Amen.